Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 20. Mein Name ist Jan Götze und ich heiße euch herzlich willkommen zur 20. Folge. Es geht tatsächlich relativ schnell, ne? 20 Folgen, kannst du dir das vorstellen, Luca?
Ja, jetzt schon ein kleines Jubiläum hier so gesehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und für dieses Jubiläum wird es nach dem Alpina aus der Folge 19 etwas langsamer und vor allem kleiner.
Ja, deutlich kleiner, das stimmt.
Und wir haben ja auch schon in der letzten Folge einen kleinen Teaser, einen Blick hinter die Kulissen gegeben. Denn bei diesem Auto, das wir heute behandeln, da waren wir uns so gar nicht einig.
Nee, überhaupt nicht.
So, muss es ja auch mal geben. Und so ehrlich wollen wir ja auch sein. Also, dieses Auto, das sind wir nur wegen mir gefahren.
Ja, das kann man so sagen, ja.
Also, das war schon vorher, als wir quasi besprochen haben, wollen wir dieses Auto fahren oder nicht, war Luca schon eher so mittelüberzeugt, sage ich mal vorsichtig, ne?
Mittelüberzeugt, so nennen wir es.
Genau, und selbst als wir das Auto dann gefahren waren und jetzt drüber gesprochen haben, wann wir das denn einspielen, hat Luca gesagt, ja, oder wollen wir den weglassen?
Ja, war tatsächlich der Einzige, wo ich gesagt habe, ja, wir sind jetzt zwar gefahren, aber wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir da jetzt keine Folge zu machen.
Ja, aber das kam bei mir natürlich nicht in die Tüte. Wir haben die Arbeit quasi schon zur Hälfte geleistet und jetzt will ich natürlich auch abliefern und habe gesagt, wir machen die Folge trotzdem. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, also ehrlich gespannt, wie diese Folge bei euch ankommt. Ich glaube, wir können so offen sein, du erwartest dir jetzt nicht so viel davon, ne?
Ich erwarte überhaupt nichts und ich hoffe, es wird noch weniger.
Luca, einfach der Optimist hier, ne? Einfach der Optimist. Ja, also ich hoffe natürlich, einfach nur, um es Luca zeigen zu können, dass dieses Auto richtig abgeht. Mhm. Dass ihr alle da draufklickt. Ja. Sagt allen Bescheid, euren Cousins, Tanten, Oma und Opa, alle sollen diese Folge pumpen.
Klar, auf jeden Fall. Wenn ihr ein schnelles Ende von dem Podcast haben wollt, so grundsätzlich, dann auf jeden Fall. Wenn es dann irgendwann in die Richtung geht, dass wir nur noch sowas testen, dann kann das sein, dass ich auf einmal doch ganz wenig Zeit habe.
Merkt ihr schon, 20 Folgen, ne? Und der Junge ist schon krank verwöhnt, ne? Der will nur noch Ferrari fahren. Nur noch Ferrari, Scuderia ballern und sowas, ne? Der ist gar nicht mehr down to earth.
Ja, es gibt ja schon noch ein bisschen was zwischen dem heutigen Wagen und dem Ferrari. Also, ja? Bisschen Spielraum ist dazwischen noch, würde ich sagen.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, hören wir erstmal rein, wie dieses Auto klingt. Sound ab. Ja, was sagst du, Luca?
Ja, biestig.
Ja. Kleinen Softlimiter haben wir da noch rausgehört, ne?
Fand ich jetzt bei dem nicht so schlimm.
Nee, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Es ist, um ehrlich zu sein, ein beliebiger Sound. Also, das könnte alles und nichts sein. Ja. So ehrlich bin ich. Es ist aber der kleinste Audi, der aktuell im Programm ist.
Und zwar der Audi A1 als 40 TFSI.
Das ist wiederum der größte Motor, der stärkste Motor, den es im kleinsten Audi gibt.
Ja.
So, und jetzt wollen wir auch zumindest mal sagen, ich weiß, du möchtest zwar gerne nur die Ballermänner fahren, aber wir können halt nicht nur RS-Modelle fahren. Bisher hatten wir hier bei Audi nur RS-Modelle. Jetzt kommt mal ein bisschen was Solideres.
Ja, weiß jetzt nicht, ob das so solide ist.
Das ist der kleinste Audi, Kleinwagen.
Ja, aber dann wieder voll und mit großem Motor.
Ja, damit du überhaupt noch einsteigst. Sonst hättest du dich ja geweigert.
Ja, das stimmt.
Ich hätte auch gerne mal 95 PS Basis 1
getestet. Den hättest du bestimmt super gerne mal gefahren, ja, klar. Aber
Luca hätte ich da wieder nicht reinbekommen.
Ja, ja. Wahrscheinlich hättest du den gerne gefahren.
Ja, aber wir gucken mal, wie uns dieser Audi A1 so gefallen hat. Wir fangen vorne an. Der A1, den kennen vielleicht einige von euch. Das ist eben ein Kleinwagen, den es mittlerweile in der zweiten Generation gibt. Mittlerweile ist gut, denn die zweite Generation mit dem Kürzel GB, die kam 2018 auf den Markt, ist jetzt also auch schon 7 Jahre alt.
Genau, hat aber die erste Generation nach 8 Jahren abgelöst, muss man dazu sagen, ne? Der war 8 Jahre auf dem Markt.
Genau, Kürzel vom Vorgänger 8X. wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, ne? Also bei Mercedes zum Beispiel oder auch bei BMW sind wir beide relativ firm mit diesen Kürzeln. Bei Audi wirkt das auch immer wie ausgedacht, oder?
Findest du? Ist doch logisch, dass GB nach 8X kommt, oder?
Ja, eigentlich schon, logisch. Ja,
also da, was soll da sonst kommen?
Auch manchmal haben sie halt eine Zahlen-Buchstaben-Kombination, manchmal Buchstabe-Buchstabe, manchmal auch Zahl-Zahl. Ja. Alles kann, nichts muss.
Immer für eine Überraschung gut.
So. Also, ihr habt sicherlich jetzt schon wieder vergessen, wie die aktuelle Generation heißt, GB. Mhm. Merkt euch das mit Länderkürzel von Großbritannien. Ne?
Genau.
Und der noch aktuelle A1, der wird nicht bei Audi gebaut.
Der wird nämlich in Spanien gebaut, bei Seat, im Werk in Martorell oder Martorell. Ja. Doppel-L ist ja eigentlich I, ne? Oder
ja, I. Aber hinten auch.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Eins von beiden
auf jeden Fall. Jahre Spanisch. Mhm.
Ist nicht viel kleben geblieben.
Auf das jeden weiß Fall. Ich jetzt nicht mehr. Ja,
auf jeden Fall in Spanien, da sind wir uns einig, bei Seat.
Korrekt.
Da sind wir uns auch einig.
Ja, und das gibt auch schon mal einen Hinweis darauf, dass der A1 nämlich auf genau der gleichen Plattform aufbaut, wie eben der Seat Ibiza, aber auch der VW Polo. Das ist die MQB A0-Plattform. Und das mag jetzt vielleicht erstmal nicht so relevant erscheinen, aber ist natürlich für uns interessant, weil wir ja in Folge 10 den Ibiza gefahren sind.
Genau, und das ist mir vorhin nämlich schon aufgefallen, Folge 10 und Folge 20. Also ich glaube, wir müssen an unseren Jubiläen ein bisschen arbeiten.
Meinst du dann, an Folge 30 machen wir den Polo?
Ja, wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Ich hoffe nicht.
Luca hat schon wieder Angst.
Ja, jetzt habe ich wirklich Angst.
Ja, du kannst dich ja gerne, kümmere dich gerne mal um McLaren oder so, dann machen wir den in Folge 30.
Ja, okay.
Wenn du den anstartest.
Ich kann mich eher darum kümmern, dass es keine Polos mehr gibt.
Ja, also, 10 Folgen ist es her, dass wir den Ibiza gefahren sind. Jetzt sind wir mit dem A1 unterwegs. Und ähnlich, beziehungsweise genau wie der Ibiza, gibt es den A1 in der zweiten Generation nur noch als Fünftürer. Dann heißt das Auto Sportback. Und das sage ich jetzt so explizit, weil der erste A1, den gab es damals anfänglich als Dreitürer und später auch als fünftürigen Sportback. Bei der zweiten Generation hat sich Audi gedacht, alles klar, nur noch Fünftürer. Dreitürer hat sie einfach nicht verkauft.
Ja, war ja auch immer eine Rarität. War ja beim Polo schon genauso. Gab es ja auch relativ selten als Dreitürer. Es lohnt sich aber nicht.
Ja. Und dann hatte Audi 2019 noch wirklich eine geniale Idee. 2019 haben sie sich nämlich gedacht, A1 ist schön und gut, aber was die Welt braucht, ist der A1 City Carver. Mhm. Der ist es.
Den hatten wir leider nicht zum Test.
Den hatten wir leider nicht. Für alle, die den nicht kennen, das ist gewesen, muss man ja sagen, ein um 35 mm höher gelegtes Modell, weil 2022 wurde der City Carver in den A1 All Street umbenannt. Mhm. Ja, und da muss man wirklich sagen, also das ist ein Auto, das verstehe ich überhaupt nicht.
Wieso? Übelstes Offroad-Biest.
Genau.
Ne, wo du in den Bergen wohnst,
klar.
Nimmst halt den City Carver.
Also ich sag
warum
mal
er dann
so.
Mit City heißt, weiß ich auch nicht, aber.
Ja, jetzt ja All Street. Ne?
Ja, jetzt
All Street, genau. Ist dann auch aufgefallen.
Haben sie dann gemerkt.
Das ist so ein Auto für die Berge.
Ja.
Dann können wir den nicht City Carver nennen.
Ja,
wahrscheinlich wollten sie den erst irgendwie Mountain Climber nennen oder sowas.
Ich denke auch.
Und dann haben sie gerade ein bisschen zu dick aufgetragen. Der kann ja auch überall. Ja. City kann er ja auch.
Kann auch. Ja, ja. So. Ist ein Allrounder.
Also, ja, höher gelegter Kleinwagen, der ja aber trotzdem nicht geländetauglich ist. Also zum Beispiel ein Panda 4x4, der ist ja schon cool, weil der hat halt Allrad und dadurch, dass er so wenig wiegt, kommt der ja trotzdem überall durch. Mhm. Ja, der City Carver oder All Street hat halt keinen Allrad. Er ist einfach nur, der kann vielleicht einen Bordstein erklimmen oder so.
Auch nur gerade so.
Von daher, ja, da muss ich sagen, das ist wirklich ein Auto. Ich bin echt offen, was Autos angeht, aber das sehe ich undeutlich. Und offensichtlich sehen die Kunden das ja auch so.
Selbst als Allstreet?
Selbst als Allstreet, ja.
Ja. Dachte, jetzt wäre ein Verkaufsschlag mit dem Namen, aber ne?
Auch nicht, ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch so in der Gegend aussieht, wo ihr so wohnt, aber hier in Hamburg sehe ich dieses Auto eigentlich nie.
Ja, weil du nicht in den Bergen wohnst.
Gut, okay. Damals, ja. Müssten wir mal hören. Wer jetzt in den Bergen wohnt, der würde wahrscheinlich sagen, die fahren hier überall.
Das sagt jeder.
Wer keine G-Klasse fährt, fährt den.
Ja, da, wo die G-Klasse nämlich versagt, ab da siehst du dann nämlich die Allstreets.
Ja, okay, könnte so sein.
Ja.
Gut, also ich glaube, wir sind uns einig, das wäre jetzt kein Auto für uns gewesen. Deshalb widmen wir uns nochmal wieder dem A1. Mhm. Und der A1, der ist sogar ein Preisträger.
Mhm. Nämlich vom goldenen Lenkrad 2019 in der Kategorie Kleinwagen.
Ja, und das goldene Lenkrad, das verleiht die Autobild traditionell jedes Jahr. Da werden die besten Autos gekürt. Und Achtung, aus einer Kombination von Jury und Lesern. Mhm. Also nicht nur wir als Fachidioten sagen, der hat besonders hochwertige Materialien oder so, sondern auch die Leser können mitentscheiden. Da hat dieses Auto ein Jahr nach der Präsentation erstmal abgeräumt.
Ja, schau an.
Jetzt muss man allerdings auch zur Vollständigkeit halber sagen oder der Vollständigkeit halber sagen, dass dieser A1 nicht mehr allzu lange gebaut werden wird.
Genau. Und es wird tatsächlich auch keinen Nachfolger geben. Das heißt, der wird auslaufen und dann war es das mit dem Kapitel.
Genau. Audi hat bereits ja, in Aussicht gestellt, dass das Auto in naher oder auch ferner Zukunft, also einen Zeitpunkt haben sie noch nicht genannt, auslaufen wird und es auch keinen Kleinwagen mehr von Audi geben wird. Sie wollen sich einfach in Zukunft mehr auf Premium-Autos konzentrieren. Da ist dann für Kleinwagen keinen Platz. Nichtsdestotrotz finde ich es eben spannend, dann zu sehen, wie hat Audi überhaupt so einen Kleinwagen umgesetzt, weil, wenn man ehrlich ist, ja, es gab mal den A2, der war technologisch extrem fortschrittlich, aber zu seiner Zeit ja auch einfach zu teuer. Wie hat Audi sich dann quasi, ja, um einen anderen Kleinwagen bemüht, beziehungsweise den umgesetzt? Und erst recht vor dem Hintergrund, dass es dann in Zukunft wahrscheinlich mit einem A3 starten wird, das Line-Up?
Vermutlich, ja.
So, ja. Also. Und eine letzte Frage, die uns tatsächlich ja, oder wo wir auch schon mehrfach drum gebeten wurden. Einige von euch haben sich gewünscht, dass wir mehr Hot Hatches testen sollen. Da sind wir ganz ehrlich, die sind definitiv bis hierhin zu kurz gekommen. Und das, obwohl wir eigentlich beide Freunde von Hot Hatches sind. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage für uns, und die würde ich gerne eingangs jetzt einmal stellen, und wir können die dann ja im Fazit mal für uns jeweils beantworten. Ist der A1 ein Hot Hatch? Ein kleines Auto mit ziemlich viel Leistung. Das ist schon mal auf dem Papier klar. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was wir dazu so sagen. Und bevor wir jetzt ins Design starten, natürlich der Vollständigkeit halber noch einmal der Dank. Denn dieses Auto ist kein Privatauto. Dieses Auto wurde uns zur Verfügung gestellt von Auto Weber aus Beckum. Also ein großer Audi-Händler, der uns auch schon den RS4 zur Verfügung gestellt hat, Folge 11, und ja auch schon den VW Passat aus Folge 4. Jetzt also der nächste, der A1. Und wenn du nichts mehr hast zur Historie, dann hätte ich gesagt, wir starten rein ins Design.
Design.
Da wir über einen Kleinwagen sprechen, würde ich mal ganz traditionell mit den Abmessungen beginnen. Denn Kleinwagen ist ja immer relativ. Also früher waren Kleinwagen ja irgendwie so 3,50 Meter oder sowas. Da gibt es ja heutzutage noch die Kleinstwagen. Da muss man ja nochmal unterscheiden. Also Kleinwagen ist etwas größer, kann natürlich auch ein bisschen täuschen. Denn ich finde persönlich, so ganz klein ist der A1 gar nicht.
Nee, überhaupt nicht. Das hatten wir ja schon mal in dem Ibiza-Kapitel oder in der Ibiza-Folge, dass eigentlich ein kleiner muss auf jeden Fall unter 4 Meter sein. Eigentlich sagt man ja sogar eher unter 3,80.
Ja.
So, ja. Hat beides nicht geklappt. Der Wagen ist tatsächlich über 4 Meter, 4,3 Meter, um genau zu sein. Er ist 1,74 breit und 1,41 hoch und hat einen Radstand von 2,56 Meter. Ist für die heutige Zeit natürlich schon recht kompakt. Ja. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so Kleinwagenabmessungen sind das jetzt nicht.
Nee, finde ich auch.
Also in meinen Augen.
Finde ich auch, genauso. Deshalb sage ich auch, es kann so ein bisschen manchmal auch täuschen. So um und bei 4 Meter, wie du schon sagst, heutzutage eigentlich relativ kompakt, aber eben nicht mehr richtig klein. Mhm. Und du hast, glaube ich, auch noch mal zum Vergleich die Abmessung des Ibiza parat, ne?
Genau, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Der Ibiza ist tatsächlich 3 Zentimeter länger nochmal, also der ist 4,06 Meter und er ist 4 Zentimeter breiter sogar. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, fand ich ein bisschen komisch. Und der Vollständigkeit halber, er ist auch 3 Zentimeter höher. Das kann natürlich auch viel mit dem Fahrwerk zusammenhängen. Ich gehe mal davon aus, dass der einfach jetzt mit der Top-Motorisierung vielleicht auch nochmal an sich schon mal ein bisschen tiefer liegt. Das kann man, glaube ich, schwierig vergleichen.
Ja, aber ihr merkt schon, die sind sehr nah beieinander. Der Ibiza minimal länger, minimal breiter auch. Radstand ist identisch. Unser Fahrzeug, das war ein Vorführfahrzeug von Auto Weber. Wenn ihr sehen wollt, wie dieses Auto aussieht, dann schaut ihr natürlich gerne bei Instagram vorbei. @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben. Da seht ihr dann Bilder von unserem Fahrzeug. Und dann seht ihr eine Farbe, die vielleicht auf den ersten Blick fast aussieht wie weiß.
Ja.
Ist aber kein Weiß.
Ich finde, gerade auf den Bildern fällt mir das besonders auf. Da wirkt das wirklich relativ weiß. Irgendwie so, aber wenn man davor steht, hat das ja schon so verschiedene Töne, in die das schimmert. Das ist ja eigentlich ein Silber. Das nennt sich Tau Silber Metallic, die Farbe. Aber hat relativ viele Nuancen drin. Ich finde auch so einen leichten Gelbstich, so ein bisschen, oder so Gelb-Gold, so vom Schimmern her. Das sieht eigentlich ganz interessant aus von verschiedenen Winkeln, ne?
Ja, ich finde auch. Also, es ist eigentlich eine coole Farbe und ich bin absolut gar kein Silber-Fan. Also, ihr wisst ja, ich mag es gern farbenfroh. Aber für einen Silberfarbton ist es schon ganz cool eigentlich. Und dann kommt hinzu, dass unser Fahrzeug ein schwarz abgesetztes Dach hatte in Mythos-Schwarz Metallic. Und jetzt komme ich wieder um die Ecke. Ich bin normalerweise wirklich absolut gar kein Freund von schwarz abgesetzten oder farblich abgesetzten Dächern. Ich finde, meistens zerstört das irgendwie die Linie. Ganz schlimm zum Beispiel finde ich es beim LaFerrari.
Ich wusste, dass es jetzt das Beispiel kommt.
Erstmal geil, wie ich LaFerrari in der A1-Folge untergebracht habe, oder?
Muss man erstmal hinkriegen.
Schon mega. So, und ich finde, beim LaFerrari mag ich es viel, viel lieber, wenn das Dach in Wagenfarbe ist. Weil das Auto sieht, finde ich, ganz anders aus mit Dach in Wagenfarbe. Aber es ist halt ultra selten der Fall. Die meisten, eigentlich fast alle Kunden, haben schwarzes Dach. Es wäre mal interessant, eine Statistik zu sehen, wie viele von den Autos in Wagenfarbe lackiertes Dach haben. Wahrscheinlich irgendwie, ich hätte gesagt, 10-15% max.
Ich finde es ganz witzig, weil es mich bei dem tatsächlich kaum stört. Also
beim LaFerrari?
Ja. Ah. Den nehmen ja viele als Beispiel so.
Ja.
Ich glaube, ich finde ihn tatsächlich auch mit einem farbigen Dach ein bisschen besser, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass, wenn er ein schwarzes Dach hat. Ich finde, da gibt es andere Autos, wo es deutlich schlimmer ist.
Ja, welche?
Zum Beispiel 458.
Ja.
Bei 458 hatten ja manche das auch so beim Spider vor allem. Da hat der hinten ja nicht mal einen Übergang, wo dann diese Höcker kommen. Da finde ich das komplett daneben. Und das finde ich beim LaFerrari sieht es halt noch relativ flüssig aus, weil es hinten vernünftig ausläuft. Ich finde, das macht immer viel aus. Aber was ich jetzt wählen will, also mir wäre es relativ egal, glaube ich.
Tatsächlich? Nee. Ja. Also ich würde auch so einen LaFerrari trotzdem nehmen, wenn der einen schönen Spec hat, auch mit schwarzem Dach. Aber ich finde wirklich, das Auto, Dach und Wagenfarbe, anderes Auto für mich. Interessant ist, dass ich finde, dass Audi es beim A1 ganz gut umgesetzt hat. Denn sie haben die A-Säulen schwarz lackiert, Spiegel auch. B-Säulen sind logischerweise auch schwarz. Aber diese ultrawuchtige C-Säule, die ist in Wagenfarbe. Und die ist ja so nach vorne abgeknickt auch. Wenn die in schwarz wäre, würde es für mich, glaube ich, das Ganze komplett zerstören. So läuft das hinten einfach das Dach aus in diesen ganz, ganz dezenten Dachkantenspoiler. Der ist auch schwarz. Und dadurch wiederum, finde ich, passt es ganz gut. Und weil das Auto an sich ja auch mit 1,40, gut 1,40 relativ hoch ist, wirkt es ein bisschen flacher. Also da muss ich sagen, finde ich sogar tatsächlich ausnahmsweise, obwohl ich da sonst kein Fan von bin, das schwarze Dach gut.
Also würdest du es tatsächlich sogar auch lieber mit dem schwarzen Dach nehmen als ohne?
Ja.
Aha.
Also tatsächlich. Selten. Habe ich auch selber ein bisschen gestutzt. Ich habe auch ein bisschen im Konfigurator mir wieder angeguckt, welche Farben es so gibt. Und tatsächlich finde ich es mit schwarzem Dach besser. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Optikpaket Schwarz Plus, wie es bei Audi heißt. Also jeder Hersteller hat da ja so seine Bezeichnung, Night-Paket oder Shadowline. Bei Audi heißt es eben Optikpaket Schwarz. Und seit ein paar Jahren gibt es auch noch das Optikpaket Schwarz Plus. Da sind also dann nicht nur die Fensterumrandung und Grillumrandung geschwärzt, sondern sogar die Audi-Ringe vorne im Grill. Ich finde, auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, das wirkt sehr sportlich. Kommt auch immer sehr aufs Auto an. Bei diesem Auto finde ich, gerade mit dem schwarzen Dach und den anderen schwarzen Akzenten, wirkt das stimmig.
Ja, finde ich auch. Das passt. Und das war ja auch das, wo wir uns bei Mercedes, bei dem GLE, haben uns ja ein bisschen drüber beschwert, dass es ja nur das normale Night-Paket gibt und nicht vielleicht zum Beispiel Night-Paket Plus oder wie auch immer man das nennen möchte, wo dann alles konsequent schwarz ist.
Genau.
Das finde ich schon besser, weil so ist es wenigstens einheitlich durchgezogen und nicht noch irgendwie, das ist jetzt aber wieder Chrom. So, wo du denkst, okay, aber warum? Also woran wurde das jetzt festgemacht, dass genau das noch Chrom bleiben muss?
Ja, finde ich auch. Also dieses Optikpaket Schwarz Plus bei Audi, das ist eine runde Sache. Tatsächlich, wenn wir jetzt an der Front bleiben, muss ich auch sagen, das ist natürlich alles relativ, weil wir über einen Kleinwagen sprechen, aber für einen Kleinwagen, finde ich, wirkt so ein A1 schon sehr sportlich. Unser Auto als Topmodell, 40 TFSI, hat serienmäßig S-Line außen und das macht natürlich schon einiges her, so wenn man jetzt natürlich so ein Basis A1 anschaut, der wirkt nicht ganz so sportlich, aber allein schon dieser große, typische Audi Single-Frame-Kühlergrill, jetzt komplett in schwarz, der wirkt schon, finde ich, gut bullig. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, dass das halt ein kleines Auto ist.
Klar, gerade halt in der Kombination jetzt mit dem S-Line, dass er dann auch diese großen Lufteinlässe links und rechts noch hat, also diese angedeuteten. Dadurch ist wirklich relativ wenig an der Front eigentlich noch lackiert. Der Großteil ist eigentlich Lufteinlass oder Grill. Und das macht den schon, wirkt, also lässt ihn relativ breit wirken an sich.
Genau, deshalb war ich vielleicht überrascht, dass der Ibiza tatsächlich sogar breiter ist, ja, genau. Weil der A1 wirkt recht stämmig.
Mhm, das stimmt.
Mein Lieblingsdetail, auch wenn es abgedroschen ist, sind tatsächlich diese drei charakteristischen Lufteinlässe zwischen Haube und Frontmaske. Haben wir auch schon mal besprochen, das ist eine Reminiszenz an den Sport Quattro und es haben ja auch viele Audi-Modelle mittlerweile, ist ja so ein typisches Erkennungsmerkmal. Und wir haben hier eben noch gerätselt, genau. War der A1 wohl das erste Auto bei Audi in der Moderne, der das hatte?
Also ich bin der Meinung, dass es tatsächlich der erste war, wo die das verwendet hatten. Das ist ja diese Reminiszenz an den Sport Quattro, sagen sie ja immer.
Genau.
Und ich meine wirklich, dass es bei dem das erste Mal war.
Ja, ich bin mir einfach nicht sicher. Es kann durchaus sein. Wir sind so ein bisschen durchgegangen, welche Autos das wohl sonst hätten haben können bei Audi. Sind nicht wirklich irgendwie auf einen gekommen, der vor 2018 auf den Markt kam. Wenn ihr das besser wisst, dann schreibt uns natürlich gerne. Achtung, fahrspaß@gmail.com, das ist die Adresse, da könnt ihr euch gerne melden oder natürlich auch gerne bei Instagram, aber natürlich nur, wenn ihr es wisst. Wenn ihr jetzt auch nur eine Vermutung abgibt, das haben wir ja schon gemacht.
Ja, das bringt uns nicht viel. Das stimmt. Ich würde jetzt ganz gerne mal kurz auf die Scheinwerfer eingehen, bevor wir dann ins Profil wandern. Der hat ja so ein relativ charakteristisches Tagverlicht. Und da habe ich laut Marketingabteilung so ein kleines Zitat rausgesucht.
Jetzt bin ich gespannt. Das fand ich ganz interessant.
Marketingabteilung wissen wir ja. Eben,
die sind oft sehr kreativ.
Ne? So ist es. Und das fand ich war wieder so ein tolles Beispiel.
Ja, ich bin gespannt.
Tagverlicht zeigt Anleihen dynamischer Flügelformen aus dem Segelsport.
Ja, eindeutig.
Ja.
Wenn ich nochmal, ich habe es jetzt hier auch nochmal aufgemacht. Eindeutig.
Ja, jetzt, ne, wenn man es hört. Ne? Vorher denkt man noch, woher kenne ich das noch?
Stimmt.
Ja, Segelsport. Flügelform aus dem Segelsport, ja. Da sind sie.
Ja, also für mich sieht das eher aus wie ein Pfeil, der nach außen geht. So.
Nein, nein, nein.
Ja gut, aber Blödsinn. Ich bin ja auch kein Segler. Mann. Du als alter Segler, Eben. Du bist ja einige, hast wahrscheinlich schon einige Weltumrundungen hinter dir.
Ja, ne?
Im Segelboot.
Natürlich, klar.
Ja, aber man muss ja auch sagen, also diese neue Tagverlichtsignatur gab es ja erst mit dem Facelift. Und serienmäßig sind ja auch an und für sich nicht diese LED-Scheinwerfer, zumindest in der Basisversion. Die muss man schon extra bestellen, beim Topmodell dann allerdings nicht. LED-Scheinwerfer an und für sich natürlich immer eine feine Sache, auch bei einem kleinen Wagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe sonst nichts mehr zur Front.
Nö, ich auch nicht.
Dann springen wir rum ins Profil. Als erstes fallen da auf die Felgen. 18 Zoll Felgen haben wir hier. Rundum Audi Sport 7 Speichen Rotor.
Genau die.
So die erleichtern. So heißen die. Und ich muss sagen, mir gefallen die.
Ich finde sie nicht ganz so toll.
Nee?
Nee, ich mag dieses Ende von den Speichen quasi nicht, dass die nochmal so sich so gedreht haben.
Wie so ein Messer.
Ja, genau. Finde ich irgendwie nicht ganz so stimmig. Dann sind sie auch noch in diesem zweifarbigen gehalten. Also innen alles schwarz auslackiert, außen so, ja, nennt man das glanzgedreht, könnte man eigentlich sagen. Ne?
Mhm.
So ein bisschen dieses Finish. Ist nicht ganz mein Geschmack. Gibt schlimmere, aber finde ich jetzt auch nicht so wunderschön.
Gefallen dir denn die 5Y-Speichen besser?
Habe ich gar nicht vor Augen.
Warte, ich mache sie hier eben auf. Das ist die andere. Also es gibt zwei.
Ich weiß, welche du meinst.
18-Zoll-Felgen.
Ja, ja. Nee, da finde ich die besser.
Ja,
die drauf sind, ja. Also sind so gesehen die besten, die du für den bekommst. Ja, aber Audi hat schönere Felgen.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich finde nämlich auch.
Das Ding ist nur, ich denke bei Rotor eigentlich immer an diese klassische Rotorfelge.
Ja.
Weißt du, von früher. Mhm. So. Das ist halt für mich eigentlich keine Rotorfelge irgendwie gefühlt.
Ja, ja, da bin ich bei dir. Andererseits muss man sagen, so eine ganz wuchtige Felge auf so einem kleinen Auto würde, glaube ich, auch nicht so gut aussehen.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen, aber so sehr interessiert es mich jetzt auch nicht.
Tatsächlich hat Auto Weber einen richtig coolen A1 im Angebot, also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Der ist gletscherweiß und der hat diese Felgen auch in weiß.
Ja, das ist cool.
So ein bisschen Reminiszenz an den A1 Quattro. So weiß mit weiß, haben wir auch schon mal besprochen. Auch das Geschmackssache, aber ich feiere es auf jeden Fall, finde ich cool.
Mhm.
Ja, hat die gleiche Felge, aber in weiß.
Das stelle ich mir auch cool vor, ja.
Was ich nicht so cool finde, sind die roten Bremssättel. Wisst ihr ja, generell bin ich nicht der größte Fan von roten Bremssätteln. Bei diesem Spec oder dieser Konfiguration ist es nicht so störend, weil es eben ein silbernes Auto ist. Aber sobald du ein grünes Auto zum Beispiel bestellen würdest, und es gibt ja in A1 beispielsweise in Distrikt Grün, Farbe finde ich ganz cool, passt auch, finde ich, zu dem Auto. Aber dann mit roten Bremssätteln, das beißt sich schon wieder, ja, übelste Sorte. Und beim 40 TFSI kann man leider diese roten Bremssättel nicht mehr abbestellen.
Ja, das ist ärgerlich.
Das ist leider nicht so cool, finde ich. Oh. Abgesehen davon haben wir vorne auf den Kotflügeln noch ein kleines, dezentes S-Line-Logo. Das ist eben der Hinweis darauf, dass man hier S-Line-Exterieur hat. Wie gesagt, serienmäßig beim 40 TFSI. Und wenn wir ans Heck gehen, ist das relativ unauffällig. Das Heck hat einen Doppelauspuff auf der Fahrerseite. Echte Rohre, das muss man bei Audi ja dazu sagen. Ne? Mhm. Also finde ich gut, aber ist jetzt auch nicht bahnbrechend. Aber es ist einfach, finde ich, ein stimmiges Heck. Also
finde ich auch. Also ich finde tatsächlich auch das Heck schöner als die Front noch.
Echt?
Ja.
Nee, das finde ich nicht. Ich finde die Front schöner.
Ich finde bei dem halt besonders cool diese Schulterlinie. Mhm. Ich finde gut, dass da hinten halt nochmal wirklich, das ist ja relativ dick ausgestellt, es geht ja sogar noch bis in die Tür rein. Gut, das ist jetzt diese, nicht die direkte Heckansicht, sondern schräg von hinten. Aber das ist eigentlich die Ansicht, die mir am besten bei dem Wagen gefällt. Mhm. Weil das ja bei einem Kleinwagen relativ ungewöhnlich ist, dass man so eine ausgestellte Schulter hinten hat.
Ja.
Das finde ich irgendwie, finde ich ganz schick.
Ja, also ich finde auch, Heck ist gelungen, aber Front gefällt mir auf jeden Fall besser als das Heck. Mhm.
Was mir gerade noch einfällt, wir waren eben bei den Rädern, wir haben die Maße diesmal gar nicht genannt. Das müssen wir nochmal schnell nachholen.
Ja, bitte.
Und zwar haben wir 7,5er 18 Zoll Felgen und da drauf sind 215 40 R18 Reifen montiert. Einfach nur der Vollständigkeit halber.
Rundum.
Genau, rundum.
Ja. Und wenn wir jetzt schon so ganz genau sind, dann können wir auch noch sagen, das war, die Bereifung war Goodyear Eagle F1.
Aha. Die.
Die waren's. Ja. Abschließend zum Design. Erstmal möchte ich nochmal jetzt an dieser Stelle, dass du mich lobst. Ich habe gar nichts zu den Türgriffen gesagt, ne?
Ja, und da sind sie wieder. Ich dachte, du schaffst es, aber so steigst du ja nicht so aus dem Kapitel aus.
Ja, wenn du mich schon nicht lobst, dann muss ich mich halt selber loben, ne? Ich habe nichts zu den Türgriffen gesagt. Ja. Und du weißt, das ist mir ein persönliches Anliegen, ne, diese Türgriffe.
Also, die sind echt einfach der Hammer.
Das sind gute Türgriffe,
ja, Mann, ne? Sind die toll.
Was sind das für welche?
Bügelgriffe. Ja, siehst du. Habe ich mir so gemerkt. Toll. Wirklich, ja.
Ja, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Da wollte ich nur noch mal kurz ein Lob abholen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das Auto an und für sich ist jetzt ja schon echt alt, also 7 Jahre alt und wir haben ja auch schon gehört, wird irgendwann demnächst mal eingestellt oder auch in ferner Zukunft, auf jeden Fall wird das Auto eingestellt und trotzdem finde ich, dass das Design nicht in die Jahre gekommen wirkt.
Nee,
also ich finde, das Auto wirkt frisch.
Ja, und das, obwohl er ja eigentlich kein umfassendes Facelift mal bekommen hat oder irgendwas.
Ne? Einfach nur die neue Zeit. Scheinwerfer
ein genau.
bisschen, aber das Facelift fiel sehr überschaubar aus.
Genau, richtig.
Ja. Also das wollte ich nochmal lobend hervorheben. Und jetzt habe ich fürs Ende von diesem Kapitel noch eine kurze Frage, die musst du jetzt einfach so ganz spontan ohne Vorbereitung beantworten. Rangliste für dich jetzt nur optisch gesehen zwischen dem Trio Ibiza Polo A1.
Mhm. Bitte. Ibiza A1 Polo.
Okay.
Deine?
A1 Ibiza Polo. Mhm. So, da habt ihr es. Könnt ihr jetzt auch nochmal eure eigene Reihenfolge euch gerne überlegen und wenn ihr Bock habt, auch uns schreiben. Freuen wir uns natürlich immer von euch zu hören und ja, nicht traurig sein, wenn ihr ein Polo fahrt. Ist auch ein schönes Auto. Aber wir finden, glaube ich, beide jeweils ein anderes Auto ein bisschen schöner.
Jo.
Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt diesem Bügelgriff und öffnen die Tür.
Innenraum.
Ich würde den Innenraum mit einem Wort beschreiben. Hochwertig.
Ja, passt. Ist aber ja auch Audi-typisch, sag ich mal, ne?
Genau, aber es ist ja nun eine eigentlich untypische Klasse für Audi. Deshalb will ich das nochmal hervorheben. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, es ist im Gesamten ein Innenraum, der dem eines Audis würdig ist.
Ja.
Und vor allen Dingen, das ist mir besonders wichtig, aus der Generation von Audis, die mir noch persönlich besonders gut gefallen hat. Also da ist noch diese Durchmischung, das haben wir schon ein paar Mal an anderer Stelle gesagt, zwischen digital und analog für mich perfekt. Also es gibt nicht zu viel Touchflächen, nicht zu viel modernes Zeug, sondern noch genau das, was ich alles brauche, ist da. Trotzdem habe ich, und da ist immer mein Lieblingsbeispiel, das Lenkrad, ganz klassisch Tasten, noch diese schönen Rollen, einfach das gute Zeug.
Ja, und vor allem auch Klimabedienheit, finde ich. Ist auch immer wichtig.
Ja.
Sitzheizung oder mal eben wärmer machen oder kälter machen, wie auch immer mit dem Drehrad.
Start, Stopp mit einer richtigen Taste.
Ja,
du weißt direkt, ich gehe dahin, zack, raus, sowas. Also das sind alles so Sachen, und da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, je moderner die Autos, desto verschachtelter oftmals die Menüs, desto, ja, mehr Touchflächen überall oder Einsparungen, keine Ahnung, nur noch zwei Fensterheber und dann mit Umschalttaste und sonst was.
Jo.
Das ist alles auf jeden Fall hier noch gut. Und man merkt tatsächlich auch in einigen Details, dass das Auto älter ist. Und da fällt mir als erstes auf, noch einen klassischen Gangwallhebel. Also einen Gangwallhebel, den du auch noch durch die Gassen ziehst. Also Automatik-Gangwallhebel, muss ich dazu sagen. Die meisten haben ja heutzutage so ein Shift-by-Wire. A3 beispielsweise, weiß ich ja nun aus eigener Erfahrung, einfach nur so einen kleinen Nupsi. Natürlich ist das von der Bedienung her, ist es nicht schwierig, aber mir macht es einfach keinen Spaß. Ich habe da so einen kleinen komischen Pinökel, denke so drrr, irgendwie so. Und da hast du noch einen richtigen Gangwallhebel, drückst vorne Taste und ziehst sie nach hinten. Also sind schon so Kleinigkeiten, finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Gleiches gilt für die Handbremse. Noch eine analoge, klassische Handbremse. Wo findest du heutzutage
sowas? Das finde ich noch viel seltener. So ja. Wie, also Handbremshebel, den kennst du ja gefühlt gar nicht mehr aus aktuellen Autos.
Ja. Hat der auf jeden Fall beides noch. Wie gesagt, daran merkt man, dass grundsätzlich das Auto, die Basis, älter ist. Aber wir als ja Freunde des Analogen.
Freunde des Analogen, genau.
Die finden das gut, ne?
Nicht die Hinterwäldler, nein, die Freunde des Analogen.
Man muss ja nur wissen, wie man es umschreibt.
Ja, auf jeden Fall. Aber was sagst du denn zu dem abgeflachten Lenkrad?
Ja, ich bin da tatsächlich ja sogar ein Freund von. Das weißt du ja. Ich habe ja sogar, also bei Audi ist das mittlerweile ja so, nicht bei allen Autos, aber bei einigen, wenn du ein abgeflachtes Lenkrad möchtest, darfst du nicht alle Assistenten dazu wählen, weil das geht nur mit einem runden Lenkrad. Und Audi, in meiner Wahrnehmung ist Audi auch so die Marke, die damit angefangen hat damals mit den abgeflachten Lenkrädern. Deshalb hat sich das irgendwie bei mir so eingebrannt und ich finde es gut. Ja. Wenn BMW jetzt ein abgeflachtes Lenkrad hat, total komisch. Ich kann euch nicht mal genau aus ja, rationalen Gründen sagen, warum. Finde ich das komisch.
Ja, geht mir genauso. Also ich finde bei Audi irgendwie in meiner Wahrnehmung gehört das einfach rein. Also es muss irgendwie, wenn das komplett rund ist, irgendwie komisch.
Ja,
das, ne? Also irgendwie dieses Lenkrad ist einfach so dieses typische Audi-Lenkrad und das muss da drin sein. Keine Ahnung, warum das so ist.
Ist eigentlich echt krude so, ne, dass man das so wahrnimmt, aber ja, da sind wir sogar dann gleich gepolt, ja.
Ja.
Und das Lenkrad an sich ist, finde ich, auch ein schönes Lenkrad. Ist nicht nur abgeflacht, wie gesagt, echte Tasten. Man hat im Griffbereich so genobtes Leder. Ist auch echtes Leder. Rote Naht dabei. Also wirkt hochwertig.
Ja, absolut. Weißt du eigentlich, ob man bei dem auch die rote Naht abwählen kann? Wahrscheinlich genauso wenig wie bei dem Bremssattel, ne?
Das ist eine gute Frage. Aber ich bin ja hier gerade noch im Konfigurator, wenn ich das hier richtig sehe, doch, kann man, glaube ich, auswählen.
Ja? Okay. Das ist schon mal gut.
Ja, nee, hier habe ich Sitze gerade. Du kannst Stoff, Puls, Kunstleder ohne rote Naht nehmen.
Aber kannst du es auch auswählen?
Ja,
kann aber ich. Irgendwas bin ich immer direkt wieder rausgesprungen dann.
Hier, schwarz, schwarz. Ja, aber dann ist Himmel Titan grau, oder wie sehe ich das hier gerade?
Jo, das wäre auch cool.
Ja, aber hier, guck, automatisch entfernt, Farbnähte rot.
Okay.
Werden automatisch entfernt.
Aber hat er dann noch das normale S-Line-Interieur?
Warte.
Oder kann das sein, dass er dann nämlich wieder das Standard hat? Ich glaube, das war nämlich das Problem oder so.
Nee, hat noch hier.
Okay. Guck
mal, hat er noch.
Ja. Na gut.
Also, das scheint zu gehen. Ich muss tatsächlich auch sagen, wenn wir jetzt weiter gucken, also rote Nähte am Lenkrad, aber auch an den Sitzen, die sind so Leder Alcantara mit roter Naht. Und ich habe extra noch mal zurückgeschaut in den Bildern vom Ibiza. Die sehen sich auch ziemlich ähnlich, ne? Also auch die Sitze. Und beim Ibiza haben wir auch noch gesagt, mit roter Naht. Da haben wir, also ich zumindest gesagt, ich finde ja, blau und rot passt nicht so gut zusammen. Ja. Und du hättest das ja auch lieber abgewählt, wenn es möglich gewesen wäre, ne? Bei diesem Auto, jetzt analog zu den Bremssätteln, weil es außen halt silber ist, passt es. Aber wenn ich auswählen könnte, würde ich es auch lieber ohne rote Naht nehmen. Ja. Der einzige große Unterschied so bei den Sitzen, natürlich sind die ein bisschen anders ausgeformt, alles so im Detail ein bisschen anders. Beim A1 haben wir so eine relativ prägnante S-Prägung in den Rückenlehnen.
Ja.
Und ich muss tatsächlich sagen, diese Sitze, die sind sehr bequem und auch ziemlich hochwertig. Und das war so ganz interessant. Ich habe so ein Bild gemacht von diesen Sitzen, wo man nicht viel sonst sieht. Ich glaube, wenn du jetzt nur diese Sitze, wenn das so eine Straßenumfrage machen würdest und würdest Leuten diese Sitze zeigen, wahrscheinlich würden einige, die sich ein bisschen auskennen, erkennen, dass das ein Audi ist. Aber ich glaube, wenig würden schätzen, dass das ein A1 ist.
Ja, kann gut sein, ja.
Weil die wirken wirklich schon sehr hochwertig und eigentlich, es sind halt wirklich gute Sitze. Du sitzt jetzt nicht irgendwie, ja, wie du es sonst vielleicht von anderen Kleinwagen oder Kleinstwagen gewohnt bist. Ich finde auch die Sitzposition, also ich habe da mit 1,83 mega schnell gute Sitzposition gefunden, habe mich wohlgefühlt. Und bei dir?
Ja, geht mir genauso. Also ich konnte gut drin sitzen. Hat alles gepasst, in alle Richtungen hatte ich genug Freiheiten, sage ich mal.
Sehr gut.
Werbung.
Kali kennen ja hoffentlich die meisten von euch, spätestens aus unseren vorherigen Folgen. Und für alle, die es noch nicht kennen, Kali ist ein kleiner Adapter, sieht so ein bisschen aus wie ein USB-Stick. Und diesen Adapter, den steckt man in die OBD2-Buchse vom Auto. Dann holt man sein Handy raus, öffnet die Kali-App und schon bekommt man jede Menge Informationen über sein Auto direkt aufs Smartphone. Und du, Luca, du kannst uns mal sagen, was da so alles möglich ist.
Ja, genau. Ich erzähle euch mal, was man genau im Detail so machen kann. Und zwar könnt ihr Fehler auslesen, diagnostizieren und auch löschen. Zu diesen Fehlern könnt ihr dann auch direkt die richtigen Reparaturanleitungen euch anschauen und im Zweifel vielleicht auch selbst reparieren. Dann könnt ihr euch die Live-Daten vom Motor anzeigen lassen. Ihr könnt den Kilometerstand auslesen, wenn ihr zum Beispiel einen Gebrauchtwagen kauft, ob da eine Manipulation vorliegt oder ähnliches. Und ihr könnt auch einige Codierungen vornehmen. Viele Funktionen kann man so im Nachhinein freischalten oder halt codieren und das könnt ihr dann alles mit der App machen. Und welche Funktionen genau für euer Auto verfügbar sind, das schaut ihr am besten auf mykali.de nach.
Genau, und wenn ihr mal Kali einfach so testen wollt oder vielleicht auch schon Kunden seid und noch ein bisschen Geld sparen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit unserem Code Achtung15, da gibt es 15% auf alle Bestellungen bei Kali und dieser Code ist gültig bis Ende Februar. Falls euch das zu schnell ging, wir verlinken euch alles nochmal unten in der Folgenbeschreibung und dann würde ich sagen, jetzt geht's wieder rein in den A1. Digitale Instrumente hat A1, also ja, Virtual Cockpit heißt das bei Audi, also alles voll digital, außer links und rechts Tankanzeige und Temperatur, die sind nochmal separat mit so kleinen Strichen, so LED-Anzeigen. Was ich schön finde, auch das haben wir schon ein paar Mal besprochen, weil das heutzutage ja leider auch nicht mehr gang und gäbe ist, die digitalen Instrumente, die sind noch in einer Tachohutze und stehen nicht so komplett frei wie so ein kleines Display. Da sind wir, glaube ich, beide nicht so Fans von, wenn das so frei da einfach so im Raum stehen. Ne?
Nee, absolut nicht. Und so eine Tachohutze hat ja auch seinen Nutzen, also hat ja einen Sinn, warum die da ist. Ja. Ich finde, es sieht erstmal immer besser aus und es hilft ja auch.
Definitiv. Wo wir jetzt schon bei Displays sind, auch das Infotainment-Display, finde ich, ist schön eingelassen ins Armaturenbrett. Also ist nicht so oben aufgesetzt oder so oder fährt irgendwo raus. Das ist einfach eine Fläche. Für einen Kleinwagen ist das schon alles sehr hochwertig. Das Display hat eine gute Qualität. Du hast alles dabei, CarPlay, Android Auto, alles, was du so brauchst, Rückfahrkamera, wenn du willst. Also da geht schon einiges.
Aber was das Display angeht, habe ich so eine Kleinigkeit, die mich wieder triggert. Es ist witzigerweise ähnlich wie beim RS3. Diese Lufteinlässe links und rechts von der Hutze. Sorgen halt dafür, dass das Display nicht mittig ist, sondern es ist so ein bisschen nach rechts versetzt von der Klimabedieneinheit. Und das macht mich irgendwie, also mein Auge ist irgendwie gestört, wenn ich darauf gehe, denke ich so, das Display ist zu weit rechts. Find's gar nicht, wenn du es jetzt so genauer anguckst. Ich guck das an, denke ich so, irgendwie sieht das doch so aus, als wenn jemand die Mittelkonsole fertig gemacht hat und das Display dann so aus Versehen so 5 cm zu weit nach rechts gepackt hat. So, weiß ich nicht.
Ja, so hat jeder seine Eigenarten. Ne? Also mir ist das zum Beispiel, also jetzt, wo du es mir sagst, würde ich sagen, ja, okay, sieht ein bisschen so aus. Aber mir würde das sonst gar nicht auffallen. Das ist echt kurios. Jeder hat da wirklich so seine Spezialitäten. Ne? Klimabedienung, haben wir eben schon mal angesprochen, ist bei dieser Generation wirklich noch sehr schön. Mit Tasten und diesen schönen Drehreglern, die auch noch wirklich, wie ich finde, jetzt kommt wieder so ein Noob-Thema, die machen wirklich geiles Geräusch, wenn du die einen weiter drehst. Die sind
Noob-Thema?
Ja.
Also Noob ist auch Anfänger eigentlich.
Ja, oder Nerd-Thema ist besser.
Das schon eher,
ne? Ja. Ja, vielleicht ist auch für Anfänger, weil nur ich das spannend finde. Aber ja, also ich finde, dieses Geräusch, wenn du einen weiter drehst, ne, das klingt sehr nobel.
Ja, das stimmt. Man fühlt es ja auch so ein bisschen. Es ist ja, so genau. Haptisch einfach angenehmer. Ja.
Also da kommen wir wieder zu diesem Punkt. Ich habe das Gefühl, dass diese Cockpit-Generation, nicht nur auf den A1 bezogen, sondern auch die anderen Audis aus dieser Generation, das war für mich, was Materialauswahl und Verarbeitung angeht, Peak Audi.
Ja.
Und ja, einiges, was danach kam, ist in meinen Augen jetzt nicht unbedingt eine Steigerung gewesen.
Nö, wie bei so vielen Herstellern, leider nicht.
Ja. Dann kommt noch hinzu, dass dieser Wagen, klar, es ist ein Vorführwagen, man will zeigen, was man hat, eine sehr, sehr umfangreiche Ausstattung hatte, vor allen Dingen für einen Kleinwagen, also Navigation plus Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung, S-Line innen, außen, Sonos Soundsystem, das fand ich übrigens auch ziemlich gut. Ja, Assistenten sowieso, alles was so geht, sind wir jetzt ja beide nicht so die größten Freunde von, aber sogar Totwinkelwarner in so einem kleinen Auto. Und das ist ja ein Assistent, auch wenn ich sonst auf viele verzichten kann, Totwinkelwarner, Das finde ich gut. Das finde ich sehr hilfreich.
Wenn das nur angezeigt wird, ja. Wenn es piept, nervt mich schon wieder.
Ja, piepen, aber hat der ja nicht gemacht.
Nee, der nicht. Ja, aber sonst grundsätzlich ist es ja mittlerweile leider gängig. Mhm. Und das treibt mich zur Weißglut.
Ja, also ich finde, es muss halt visueller Hinweis sein. Genau. Dann ist es gut, ja. Und dann können wir abschließend noch mal kurz über das Platzangebot sprechen. Also vorne haben wir ja nun gesagt, beide mehr als genug Platz. Ich habe mich auch mal hinten hingesetzt. Wie gesagt, ist ja nun mal ein Fünftürer. Und ich muss sagen, auch hinten sitze ich gut. Nicht mega bequem, aber es passt. Also ich habe mich so gefühlt wie auch beim Ibiza. Alles in Ordnung und für einen Kleinwagen auf jeden Fall sehr ausreichend.
Ja, schon, aber tatsächlich ist er hinten ein bisschen enger als im Ibiza. Ich habe das nämlich schon gedacht. Ich habe mich auch hinten einmal reingesetzt, habe schon gedacht, es fühlt sich irgendwie anders an. Habe erst gedacht, der Sitz vorne ist einfach anders eingestellt. Habe das nochmal gemacht, habe mich reingesetzt. Es ist etwas enger und ich habe mich eingelesen, es ist tatsächlich hinten enger als im Ibiza.
Okay.
Warum genau, ob es dann diese 3 cm bei der Karosserie sind, die da helfen, weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist tatsächlich etwas weniger Platzangebot hinten. Das okay. Hat man, finde ich, schon gemerkt.
Ja, mit meinen 1,83, das ist absolutes Gardemaß. Ich passe überall rein.
Ja, gut.
Ich nicht. Ja gut, aber wir haben ja auch gelernt und das werden wir in zukünftigen Folgen sicherlich auch nochmal lernen. Du sitzt ja auch wie der letzte Mensch im Auto, ne? Gerade auf dem Beifahrersitz oder hinten, ne? Mit Beine überschlagen und so. Ich gebe nur mal einen kleinen Ausblick. Nächste Folge wirst du das ein oder andere Mal deinen Sitz verstellt haben, ne?
Was?
Auf dem Beifahrersitz. Ah,
okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ja. Ja. Ja, das stimmt. Wir haben auch einfach sehr ungünstig alles platziert, muss man sagen. Sehr ungünstig.
Und ein Kofferraumvolumen wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Der A1 hat ein Kofferraumvolumen von 335 Liter. Das ist etwas kleiner als beim Ibiza. 20 Liter weniger.
Und umgeklappt hat er 1090. Das sind sogar 75 Liter weniger als beim Ibiza.
Ja,
vielleicht also, durch diese Schulterlinie, habe ich schon gedacht oder so. Ich weiß es nicht.
Möglich. Für einen Umzug dann doch lieber den Ibiza nehmen.
Ja, genau.
Gut, ich glaube, wir haben alles zum Innenraum. Dann kommen wir mal zu den technischen Daten.
Technische Daten.
Also den A1 gibt es wirklich mit einer Vielzahl an Motoren. Wir wollen da jetzt gar nicht alle aufzählen. Interessant ist vielleicht der Hinweis, es gibt nur Benziner, also keine Diesel. 3- und 4-Zylinder-Motoren sind das und die Leistungsspanne beträgt 95 bis 207 PS.
So ist es. Und wir bewegen uns am obersten Ende der Fahnenstange und haben den größten Motor verbaut mit 207 PS. Und zwar ist es der Motorcode VW EA 3x8. Mhm. Das ist ein 2-Liter 4-Zylinder-Turbomotor mit, wie gesagt, 207 PS und 320 Newtonmeter. Diesen Motor gibt es nur mit der 7-Gang S-Tronic und immer nur mit Frontantrieb.
Korrekt. Interessant ist vielleicht noch der Fakt, die frühen 40 TFSI zwischen Ende 2018 und Mitte 2020, die hatten 200 PS und eine 6-Gang S-Tronic. Also erst dann ab Herbst 2020, die Modelle hatten dann nochmal 7 PS mehr. Ein bisschen schade finde ich, dass Audi kein S-Modell mehr anbietet. Beim Vorgänger gab es ja den S1 mit 231 PS, 2 Liter Vierzylinder auch und Allrad vor allem. Und es gab auch noch den A1 Quattro, ein Sondermodell, 333 Stück nur gebaut, 256 PS sogar. Und der hatte auch Allrad und beide hatten übrigens immer Handschaltung, ne? Mhm. Auch speziell. Das wären auch mal gute Autos für Achtung Fahrspaß, finde ich.
Ja klar, jetzt ist ja, das ist ja genauso ein bisschen die Problematik. Du hast jetzt hier zwar 4 PS, hast aber halt eine Automatik. Ist schon mal bei einem Kleinwagen, finde ich, relativ schwierig. Und dann hast du nicht mal, dass du sagen kannst, okay, dafür habe ich aber wenigstens Allrad oder irgendwas. Auch nicht, ich habe klassisch Frontantrieb.
Ja, das ist so ein bisschen genau der Knackpunkt an dem Auto. Wir haben zwar richtig viel Leistung, weshalb man auf dem Papier denken könnte, jo, da geht was. Aber dann irgendwie fehlt so ein bisschen, man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätte Audi da nicht mehr so richtig Mut gehabt. Wahrscheinlich auch, weil sich jetzt, also gut, der A1 war, also der A1 Quattro war ein Sondermodell, der war ausverkauft, klar. Aber so der S1 hat sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft.
Mhm. Aber ich frage mich jetzt, ob der als 40 TFSI auch sich überhaupt gut verkauft. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt so der übelste Verkaufsschlager ist.
Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Und an der Stelle müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen, auch wenn wir das schon mal an anderer Stelle erwähnt haben, diese Nomenklatur bei Audi, ne? Mhm. Ich mag ja Audi wirklich gerne, ne? Aber das, was sie sich dabei gedacht haben, ist wirklich so ein Hin und Her. Also das Basismodell heißt übrigens 25 TFSI. Mhm. Was soll das?
Keine Ahnung.
So, Das versteht doch kein Mensch. Und ich habe das auch schon mal erzählt. Ich kenne wirklich Leute, die denken, sie fahren A4 mit 4 Litern.
Mhm.
So, 4 Liter Diesel.
Mhm. Genau.
Genau, sicherlich.
Klar.
So, also, es ist einfach verwirrend. Gut. Wir haben auch noch Fahrleistungen, ne?
Genau. Und zwar haben wir eine Beschleunigung von 0 auf 100 von 6,5 Sekunden und einen Topspeed von 245
km/h. Das finde ich schon hammerschnell
für
einen Kleinwagen. Also sowohl 0 auf 100, 6,5, als auch 245 km/h für einen Kleinwagen ist schon brutal.
Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ordentlich. Ansonsten haben wir auch noch ein Leergewicht natürlich für euch. Das liegt bei 1365 Kilo. Das finde ich schon gar nicht mal mehr so wenig.
Nee, das ist nicht so wenig, das stimmt.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist, weil es mich schon ein bisschen sehr wundert, aber ich habe es noch ein paar Mal verglichen. Es müssten 170 Kilo mehr sein als der Ibiza aus Folge 10. Das finde ich schon echt ordentlich mehr, weil da hat ja eigentlich im Prinzip ist es die gleiche Basis, hat halt einen größeren Motor, ja. Aber was man zum Beispiel auch nicht vergessen darf, der Ibiza hatte zum Beispiel ein Panoramadach, das hat der nicht, weil es gibt es beim A1 irgendwie scheinbar gar nicht.
Ja, aber gut, ist ja auch die Frage. Das Leergewicht wird ja nicht mit Panoramadach bemessen, ne?
Ja, hast du recht, das ist ein guter Hinweis, alles klar.
Das Leergewicht wird ja einfach so bemessen. Aber ich finde auch, dass 170 Kilo auf dem Papier erstmal extrem wirken.
Ja.
Abschließend haben wir noch einen Verbrauch. 6,5 Liter, sagt Audi, verbraucht dieses Auto. Und wir haben einen, wie leider häufig mittlerweile anzutreffen, kleinen Tank, 40 Liter Tank. Gut, das ist auch einfach ein kleines Auto. Da kann ich das noch eher verkraften als bei einem Mittelklasse-Auto oder so, das einen kleinen Tank hat. Aber grundsätzlich, das haben wir schon 100.000 Mal gesagt, kleiner Tank bringt gar nichts.
Mhm.
Basispreis wollen wir euch auch nicht vorenthalten. So ein Standard A1, der 25 TFSI mit 95 PS und Handschaltung, den gibt es ab 22.950 Euro. Und der Basispreis des 40 TFSI, also des Top-Modells, der liegt bei 33.050 Euro, also knapp 10.000, gut 10.000 Euro mehr als die Basisversion. Jetzt kommt aber hinzu, unser Fahrzeug, haben wir nun eben schon gesagt, hatte eine sehr gute Ausstattung und deshalb war es ein bisschen teurer.
Richtig, der hat nochmal einen leichten Aufschlag bekommen dann und hat dadurch eine UPE von 44.470 Euro. Man muss aber dazu sagen, es ist nahezu Vollausstattung. Also mir fällt nicht viel ein, was da jetzt vielleicht noch reinwandern könnte, was den Preis nochmal nach oben treiben würde. Also das ist schon so gut wie alles, was geht.
Ja.
Ist aber auch mehr als eine Stange Geld für einen Kleinwagen, muss ich sagen.
Allerdings, da kann man auch wirklich nichts schönreden. Das ist einfach sehr viel Geld für ein kleines Auto.
Richtig. Und da, finde ich, kann man auch nochmal kurz den Vergleich ziehen. Das hatten wir nämlich auch schon in Folge 10 gesagt, dass wir auch fanden, das ist schon ganz schön viel Geld für einen Kleinwagen beim Ibiza. Und der lag im Vergleich bei 32.315 Euro.
Das heißt, aber auch mit kleinerem Motor.
Aber auch mit kleinerem, ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Aber das sind halt 25% Aufschlag, ne?
Oh.
Das ist schon sehr viel.
Wie gesagt, theoretisch müsste man ja aber vom Vergleich dann auch den kleineren Motor beim A1 mit reinrechnen. Das sind bestimmt auch nochmal 3.000, 4.000 Euro weniger. Also ich schätze mal, wir reden wahrscheinlich über einen Aufpreis von so 8.000 bis 9.000 Euro ausstattungsbereinigt für den Audi.
Ja.
Ja, viel Geld.
Finde ich auch.
Jetzt fahren wir los.
Fahren.
Beim A1 muss man den Schlüssel gar nicht mehr reinstecken. Wir haben Keyless Go, Startknopf in der Mittelkonsole vor dem Gangwallhebel. Da wird das Auto gestartet. Wie es klingt, habt ihr ja vorhin gehört. Das Auto ist ein Vorführwagen gewesen. Als wir das Auto gefahren sind, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, da hatte das Auto 10.000 Kilometer ungefähr auf dem Tacho. Und ich fange mal an, also mein erster Eindruck, nur so vom Hof runter bei Auto Weber, erst ein paar Kurven gefahren, das Auto fühlt sich überhaupt nicht nach einem Kleinwagen an.
Ja, fühlt sich deutlich hochwertiger an, also könnte auch einfach ganz normal Kompaktklasse sein auf jeden Fall und dann auch in der Kompaktklasse eher ein höherwertiger Kompaktwagen.
Genau, also eigentlich alles so, ob nun Lenkung, Fahrwerk, Antrieb sowieso, alles fühlt sich sehr also eine ganze Klasse höher an. Ich fand die Federung, also das Fahrwerk, tatsächlich überraschend gut für so ein kleines Auto. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, kleiner Radstand. Und ich fand das Fahrwerk auch schon beim Ibiza ziemlich gut.
Mhm.
So, hat mir hier auch sehr gut gefallen beim A1. Außerdem war ich ganz überrascht. Die Traktion fand ich ebenfalls ziemlich gut. Wie gesagt, 207 PS auf der Vorderachse und dann mit einer Doppelkupplung. Wir wissen ja nun alle, mit einem Handschalter kannst du das ja auch immer ein bisschen besser dosieren. Da hätte ich schon gedacht, dass das Auto eher Traktionsverlust hat, gerade beim Durchbeschleunigen so, ne?
Genau, das hat er nämlich überhaupt nicht, dieses eine Ampel anfahren und man kann nicht genau dosieren und der dreht direkt durch oder irgendwas, das hat er überhaupt nicht. Das ist bei dem deutlich besser abgestimmt, ne?
Ja, das fand ich schon. Also das hat man gleich gemerkt und da war man gleich so, dass man dachte, okay, das haben sie gut hinbekommen hier bei Audi, ne?
Mhm. Und nur eben zum Fahrwerk kurz zurück, das ist für mich auch wirklich der größte Pluspunkt bei dem Wagen. Also ich finde, das könnte auch wieder ganz entspannt eine Klasse höher sein oder vielleicht sogar zwei Klassen höher. Weil es ist echt in allen Lagen einfach total angenehm. Super komfortabel, ist trotzdem aber straff genug, dass es nicht irgendwie schwammig wird oder irgendwas. Es ist nicht holprig. Es ist auch da wieder, eigentlich könnte man auch souverän einfach ganz gut, finde ich, sagen, weil es fühlt sich nicht nach Kleinwagen an.
Ja, vor allen Dingen genau. Das ist halt immer wieder das, wenn man es jetzt kurz ausblendet, wo man sitzt und vom Cockpit her und auch so vom ersten Fahreindruck her, könnte man wirklich denken, man sitzt jetzt nicht in einem Kleinwagen. Das könnte auch ein A3 oder ein A4 sein im ersten Moment, so wenn du drinnen sitzt. Und dafür ist es schon bemerkenswert, wie gut sie das hinbekommen haben, diese Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit und beides nicht zu übertrieben. Also weder ist das irgendwie so schwammig, noch ist es knüppelhart, was ja auch gar nicht passen würde zu so einem Auto. Und das trotz 18 Zoll, dürfen wir auch nicht vergessen.
Ne? Genau. Und was dem Ganzen auch noch in die Karten spielt, finde ich, er ist insgesamt recht gut gedämmt. Mhm. Ich finde, dadurch hat er auch noch mal ein hochwertigeres Gefühl. Es ist relativ ruhig in dem Auto.
Ja, also wenn du mit dem Auto so 180 fährst, was ja für einen Kleinwagen echt schon extrem schnell ist, also die wenigsten fahren wahrscheinlich mit ihren Kleinwagen 180, fühlt sich das nicht wie 180 an.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, fand ich auch. Das haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und ich finde auch, dass die Motor-Getriebe-Kombination auch gut passt. Ja, es ist zügig. Wie gesagt, 200 PS sind halt, oder 207 PS sind halt 207 PS. Und ich finde auch im A1 haben sie bei dieser Doppelkupplung diese Anfahrschwäche nicht ganz ausgemerzt bekommen. Aber ich weiß nicht, ob nur mir das so geht oder ob du das auch so empfunden hast. Es ist besser.
Ja, es ist deutlich besser.
Es ist nicht so wie im Ibiza gewesen, finde ich.
Genau. Also 100% zufrieden bin ich trotzdem mit dem Getriebe nicht.
Nee, dito.
Es ist aber wirklich, ich denke, es ist ein Software-Ding, es ist deutlich besser abgestimmt. Auf jeden Fall. Du kannst es viel besser dosieren, sodass er nicht irgendwie in den Gängen rumspringt oder irgendwie so überfallartig auf einmal dann sagt, jetzt drehen die Räder durch oder sonstiges. Trotzdem muss ich sagen, finde ich das Getriebe nicht besonders wach. Also es hat trotzdem noch ziemliche Verzögerungen hier und da, wo du dann denkst, Mensch, da muss er sich auch nochmal wieder kurz sortieren oder sowas. Also so für ambitioniertes Fahren ist es auch nicht das Richtige.
Nee, aber für ambitioniertes Fahren muss man auch sagen, da hätte man einfach eine schöne Handschaltung haben wollen, ne? Das Richtig. Ist ja einfach so.
Ja.
Wenn du ambitioniert, gerade mit so einem kleinen Auto, gut, wir haben jetzt gesagt, der ist nicht ganz leicht, aber er fühlt sich auch nicht schwer an. Mhm. Also ich finde, du hast ja so nicht das Gefühl, dass du denkst, du fährst da fast 200 Kilo mehr mit dir rum im Vergleich zum Ibiza. Aber er fühlt sich auch nicht so spielerisch an. Das ist jetzt auch kein Auto, was so verleitet, ne?
Überhaupt nicht.
So, du denkst jetzt nicht so, heute mal kleine Landstraßen hat's mit dem A1.
Mhm.
So, irgendwie schade, weil, wie gesagt, die Zutaten an sich, wenn man jetzt das Getriebe vielleicht nochmal austauschen würde, ich glaube wirklich, Allrad bräuchte das Auto nicht. Das hat so gut funktioniert, fand ich. Und wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegst, könnte man sogar so ein bisschen so mit so einem eindrehenden Heck spielen, auch wenn man das ESC nicht ganz ausschalten kann.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es geht nur in Sportmodus, aber nicht aus, ne?
Ja. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen was schon ginge. Aber das Getriebe macht da schon irgendwie Strich durch die Rechnung.
Mhm. Wie fandst du aber allgemein, hat das ESC so geregelt?
Ah, nicht so geil.
Ja, ich fand es gar nicht so schlecht.
Nee?
Also auch da ziehe ich natürlich wieder den Vergleich zum Ibiza, den kenne ich nur mal ganz gut, den Wagen. Also es regelt auf jeden Fall deutlich feinfühliger als beim Ibiza. Mhm. Also gerade wenn du jetzt in den Sportmodus gehst, hast, ne?
Ja.
Gehst, den haben wir ja beim Ibiza überhaupt nicht. Und da merkt man schon, dass er ein bisschen weniger reinregelt und vor allem auch nicht so lange die Leistung wegnimmt. Das macht doch schon besser. Es ist natürlich nicht annähernd so wie jetzt bei einem Porsche, dass du sagst, okay, da merkst du gar nichts von oder sowas. Das ist klar. Aber es ist trotzdem, finde ich, ganz okay.
Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass man regelmäßig im normalen Verkehr in den ESC-Modus oder überhaupt in den ESC-Bereich kommt. Aber wenn es dann mal so ist, wir haben ja natürlich auch mal so einen Kreisverkehr bewusst mal so längere Fahrten gemacht, um mal zu gucken, wo greift es denn? Ja, schon okay, aber ich mag es halt einfach nicht. Du hast es ja auch schon mal gesagt. Entweder kann ich es halt ausmachen, dann ist es halt aus, oder es ist halt doch noch da.
Ja, du, ich bin absolut überhaupt kein Freund von ESC, das weißt du. Aber ich sage ja nur, es ist auf jeden Fall besser.
Ja.
Aber am besten wäre es natürlich, wenn es einfach nicht da wäre. So wie bei vielen Assistenten eigentlich.
Wobei umgekehrt, wie gesagt, das finde ich immer so zur Relation. In 95% der Fälle ist es halt einfach da und du bemerkst es ja nicht.
Ja, klar. So. Aber hast du jemals eine Situation, wirklich egal welches Auto, wo dir das ESC, ESP, was auch immer geholfen hat? Wo du es wirklich gebraucht hast?
Ja.
Richtig. Und das habe ich irgendwie bei vielen Assistenten so, dass ich denke, ja, in der Regel reagiert es nur, wenn ich es nicht brauche.
Ja.
Ist ja genau wie diese Auffahrassistenten oder sonst irgendwas.
Aber der also hat mir schon mal was, da bin ich schon mal.
Ja?
Ja, also,
okay, krass.
Dass ich irgendwie an der Ampel mal geschlafen habe und vorgerollt bin und einfach irgendwie in die Gegend geguckt habe, der vor mir noch gebremst hat, das hatte ich schon.
Okay. Das hatte ich auch nicht. Bis jetzt habe ich immer nur eine Bremsung gehabt, wenn irgendeiner vor mir abgebogen ist. Ich dachte, oh, ist ja gleich weg quasi. Und der Wagen hat sich gedacht, oh Gott, der fährt in den rein.
Ja, das hatte ich nur, wenn das Auto auf einmal denkt, weil ein Auto da parkt auf der Straße.
Ja, oder so,
und
genau.
Du willst dran vorbeifahren und der denkt, ich fahre da jetzt rein, Frontalcrash oder so. Dann
genau. Das ja mal. Und dann verjagt man sich erstmal richtig.
Ja, ja.
Das also das sorgt eher dafür, dass man vielleicht das Lenkrad verreißt oder was weiß ich was. Also, wie gesagt, bis jetzt hatte ich noch keine Situation, wo mir das wirklich irgendwie geholfen hat.
Wobei es natürlich schon ESC Eingriffe gibt, so bei sehr sportlichen Autos, gerade wenn ich die halt zum ersten Mal fahre, dann mache ich ja nicht das ESC aus, wo es so dezent ist im Hintergrund, dass du es wirklich ja sogar nur erkennst daran, dass die Lampe kurz leuchtet, dass du es gar nicht spürst.
Mhm.
So. Und dann weißt du ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn das ESC aus gewesen wäre.
Ja, verstehst okay. du?
Ja. So, also wenn du jetzt ein sehr,
sehr... Wo das in der Regel mehr eigentlich eher dann Anti-Schlupf ist, ne? Ist ja eher das, dass du da mal die
Möchte hast. Aber wahrscheinlich sogar.
Eben, du fährst ja selten in eine Kurve rein und denkst, oh Gott, jetzt geht die Lampe hier an oder sowas. Also wenn du ein Auto nicht
beim
kennst.
Beim Rausbeschleunigen ist es dann eher, hast du recht, ist eher Traktionskontrolle.
Genau. Eine Traktionskontrolle ist ja eine feine Sache, weil das hilft ja schon zum Teil, je nachdem, was für ein Auto das ist. Aber ich, wie gesagt, ESP bin ich persönlich jetzt nicht so ein Freund von.
Da müsste man wahrscheinlich irgendwann mal in so eine Notsituation kommen, um da zu sehen, ob es dann wirklich.
Weil in der Regel hast du aber als Fahrer dann eigentlich versagt. Also ja, ist ja so, ein ESP hilft ja nicht, wenn du jetzt irgendwie kaum was übersehen hast oder sowas. Gut, außer, ja, kaum vielleicht, wenn du Elch ausweichst oder so. Ja. Vielleicht kann es da mal helfen. Ich weiß es nicht. Wollen wir einfach mal nicht hoffen, dass wir es brauchen
irgendwann. Ja, genau. Dann können wir noch mal über den Sound reden. Denn dazu, ich habe meine eigene Meinung dazu, ne?
Mhm.
Aber jetzt lese ich mal, ich habe natürlich auch so ein bisschen geguckt, so was so andere Tests und so zu diesem Auto sagen. Da habe ich zwei Berichte gefunden, die übereinstimmend gesagt haben, dass der A1 40 TFSI im Sportmodus Radau macht.
Radau?
Ja.
Okay.
Ja. Da habe ich noch gedacht, entweder war ich taub oder die sind ein anderes Auto gefahren.
Also Radau habe ich da jetzt auch nicht wahrgenommen.
Der klingt doch außen einfach nach nichts und innen im Sport verstärkt.
Aber ja, das ist ja dieser künstliche Sound.
Hörst du ja sofort raus, dass es kein echter Sound ist. Und auch das war ja nicht laut, das war einfach nervig.
Ja, so, ja, ich würde sagen, klang schlecht, aber ist ja jetzt nicht übelst präsent.
Weil nicht so, dass du sagst, yo, Alter, was ist das denn?
Also Radau ist für mich schon wirklich, Radau ist schon so sehr laut eigentlich.
Ja, genau. So. Und da, wie gesagt, die haben mehr, also zweimal habe ich das gelesen und ich habe gesagt, also für mich.
Haben wir vielleicht den richtigen Modus nicht gefunden? Oder?
Ja.
Vielleicht gibt es da ja irgendeine Radau-Taste, oder eine richtig ausrastet durch die Boxen. Ich weiß es nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, also ich muss wirklich sagen, vom Sound her, also ein Dynamic finde ich, dieser künstliche Sound, überhaupt nicht mein Ding, aber das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Im Normalmodus einfach kein Sound.
Ja.
Hörst du nicht?
Nö. Hörst du null und sonst hörst du halt ein bisschen was aus Boxen. Das war's.
Also, ja.
Weiß nicht, soundmäßig kann man jetzt nicht viel zu sagen zu dem Wagen, weil einfach keiner so richtig ist.
Absolut.
Hm.
Okay, sind wir uns da ja zumindest, also wir sind uns zumindest einig, die anderen sind entweder ein anderes Auto gefahren oder halt keine lauten Autos gewohnt.
Ja, also scheinbar den ganzen Tag nur Elektro gefahren, vielleicht bis jetzt und dann auf einmal, boah,
der ist aber laut. Ja, ist mega laut, ey. Ja, okay. Dann habe ich noch eine lustige Anekdote, die im ersten Moment wirklich vielleicht ein bisschen komisch klingt. Wir sind diese Autos, da bei Auto Weber sind wir immer zwei gefahren, das haben wir schon mal erzählt. Und den A1 sind wir zusammen mit dem RS4 gefahren, ne? Genau, dann haben wir gewechselt. Und als ich dann den RS4 gefahren bin, also ich bin, glaube ich, zuerst den A1 gefahren, ne? Und
ja,
richtig. Als ich dann den RS4 gefahren bin und du den A1 hinter mir gefahren bist und ich den im Rückspiegel gesehen habe, deshalb sage ich, es klingt jetzt vielleicht krude, der hat echt ein gutes Überholprestige. Mit diesem Optikpaket schwarz, wenn der von hinten ankommt, du erkennst nicht im ersten Moment, ob das ein, also was das für ein Audi ist. Du siehst dann nur moderne Audi mit LED-Scheinwerfer von schwarzem Paket. Das ist wirklich lustig. Du, wenn der von hinten ankommt, denkst du erstmal, oh, ich mach mal lieber Platz. So,
ne? Also saßt du in dem RS4 und hast gedacht, den mach ich mal lieber
Platz. Ich wusste ja nicht, was da kommt.
Okay, hast direkt wieder vergessen.
Ich dachte, wer ist das denn?
Oh, oh Gott, das muss ein R8 sein.
Ja, genau. Ich dachte, okay. Das ist wahrscheinlich R8.
Ja, ja. Okay. Ja, spricht nicht für dich. Aber okay, ja. Aber weiß ich nicht. Also scheinbar habe ich ihn nicht im Rückspiegel gesehen, aber das ist mir jetzt nicht aufgefallen zumindest. Ja. Aber kann ich mir vorstellen, also die Front, wie gesagt, an sich durch die großen Lufteinlässe, du kannst es ja nicht direkt dran festmachen, kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht, wenn man irgendwie schlechte Augen hat, dass es dann so aussieht.
Ah ja, okay. Ja. Und dann möchte ich zum Ende hier noch einmal unseren Testverbrauch zum Besten geben. 9,8 Liter haben wir verbraucht. Wir erinnern uns, 6,5 waren angegeben. 9,8 sind wir jetzt gefahren auf die gesamte Strecke. Wie gesagt, beide zusammen. Ja, das ist viel für einen Kleinwagen. Aber angesichts dessen, wie wir auch gefahren sind, weiß ich zum Beispiel, dass andere Kleinwagen, wenn man die so bewegt, sogar mehr verbrauchen. Mhm. So, also unter 10 Liter finde ich sogar, wie gesagt, wir sind auch mal 42 gefahren und so, auch mal viel rausbeschleunigt, wieder abgebremst, alle Modi durchgetestet, ich zumindest. Mhm. So, das war, finde ich, schon okay. Kannst du sicherlich auch mit 7 Litern fahren.
Finde ich auch okay. Ich glaube, da kommt ihm einfach zugute, dass er doch halt 2 Liter Hubraum hat. Ja. Dass er nicht permanent so angestrengt ist, wie jetzt irgendwie irgendwelche Dreizylinder vielleicht oder sowas, die dann ähnliche Leistungswerte haben, weil die dann meistens mehr verbrauchen, wenn du sie wirklich trittst.
Ja. Und jetzt haben wir abschließend zu diesem Kapitel noch eine Frage, die wir beantworten müssen vor dem Fazit. Ist der A1 für dich ein Hot Hatch? Hat er sich nach Hot Hatch angefühlt?
Nee. Für mich absolut gar nicht. Weil es halt nichts Unterhaltsames hat. Also ich will jetzt nicht zu viel vom Fazit vorwegnehmen, aber ein Hot Hatch ist für mich halt irgendwie ein spaßiges Fun-Auto, was, womit du irgendwie ein bisschen ja, lustig fahren kannst, sag ich mal. Nicht unbedingt immer nur schnell, sondern einfach, dass du sagst, du hast Spaß. Es ist unterhaltsam halt irgendwie. Und das hat mir bei dem gefehlt. Mhm. Und dir?
Ja, also für mich ist es auch kein Hot Hatch im klassischen Sinne. Er hat richtig Power, ja. So, das merkt man auch. Also rein von der Power- und Kraftentfaltung her wäre es ein Hot Hatch. Aber alles andere, so die Grundauslegung, es ist einfach nicht so, es ist nicht wirklich sportlich. Mhm. So, es ist schnell, ja, es ist alles grundsolide, aber nicht sportlich. Von daher, Hot Hatch würde ich auch sagen, man merkt halt doch, dass es dann eben kein S-Modell ist. Es ist nicht so konsequent umgesetzt.
Genau, richtig.
Und damit sind wir ja quasi schon drin im Fazit.
Fazit.
Ja, du darfst.
Ja, also grundsätzlich, wir haben es ja so ein bisschen vorweggenommen. Es ist für mich eher so ein bisschen, klingt dämlich, aber wie so ein luxuriöser Kleinwagen. Also eher so ein hochwertiger Kleinwagen, der irgendwie ein sehr gutes Gesamtpaket an sich ist. Du kannst ihn super gut im Alltag benutzen. Es fühlt sich wie ein höherwertigeres Auto an, hast aber trotzdem diese kleineren Abmessungen, sind ja wirklich nicht wirklich kleine Abmessungen, aber deutlich kleinere, also gut für die Stadt. Kannst aber damit entspannt auch auf der Autobahn fahren, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du jetzt wie nicht im Verkehr mitschwimmen kannst, gemütlich, sondern du hast deutlich mehr Power, als viele es vielleicht erwarten würden. Und der macht alles super gut, ist schön komfortabel und so weiter, aber er hat halt für mich überhaupt nicht diesen Charakter, dass du sagst, es ist ein spaßiges Auto. Also bei den Leistungsdaten würde man ja denken, okay, das ist unterhaltsam. Ich fand es aber wirklich gar nicht unterhaltsam. Also nicht mal, dass man sagt, ja, ein bisschen, das ist irgendwie witzig, dies, das. Nö, er fährt sehr gut, aber nicht spaßig. So. Ja, dementsprechend ist für mich halt kein Hot Hatch, sondern einfach ein sehr hochwertiger Kleinwagen. Wahrscheinlich der hochwertigste Kleinwagen, den man so bekommen kann aktuell. Das war es aber dann auch.
Noch.
Noch bekommen kann aktuell. Genau, richtig, ja. Nicht mehr lange.
Ja, mein Fazit geht eigentlich in die gleiche Richtung. Also grundsätzlich, ich mag den A1 mega gern. Ich finde, der sieht wirklich gut aus, auch immer noch modern. Er fühlt sich extrem hochwertig an. Also der Innenraum ist für mich eigentlich so das Highlight an dem Auto, weil das ist wirklich für mich richtig klasse Audi, so wie ich das von Audi gewohnt bin. Und da, man hat da wirklich nur in Nuancen hier und da mal an der Türverkleidung oder unten am Armaturenbrett mal das Gefühl, okay, hier ist ein bisschen Plastik. Aber sonst alles, was wirklich immer in der Hand liegt oder was du immer im Blick hast, ist hochwertig. Und da hast du auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Abstriche gemacht haben. Und das ist heutzutage, finde ich, leider allzu häufig der Fall.
Ja.
Von daher, Innenraum ist für mich wirklich das Highlight. Und das Auto fährt einfach gut. So, es fährt wirklich gut. Aber, du hast es gesagt, es fährt halt nicht spaßig. Mhm. Und der Killer ist der Preis.
Ja.
Also, da muss man einfach sagen, das kannst du drehen und wenden, vorwärts wie rückwärts. Ist auch das zu teuer.
Ja, viel zu teuer. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist doch vielleicht ein S1 mit Allrad und Handschaltung würde dann vielleicht 50 kosten, wäre der Preis irgendwie besser zu verkraften.
Aber dann müsste er auch noch mal wirklich, also müsste er wirklich anders fahren.
Ja, ja, klar, nein, muss er anders abgestimmt werden und so weiter, dass er wirklich mehr auf diesen, jetzt gerade mit den Zutaten, haben sie ihn, denke ich, bewusst nicht auf Fun ausgelegt, sondern ja, eher auf, dass es dieses gute, komfortable, allgemeine Gesamtpaket ist, so. Aber dieses Spaßige ist, da stand da nicht im Vordergrund. Ich denke aber, du kannst es ja irgendwie machen, mit Sicherheit.
Ja, und klar, kriegst du sicherlich hin.
Ich glaube, dann wäre der Preis irgendwie angebrachter. Nicht angebracht, ist immer noch verdammt viel Geld dann, aber ich glaube, dann wäre es irgendwie so, hätte er eher seine Position vielleicht gefunden.
Ja, also letztendlich eigentlich so, wie sie es mit dem A1 Quattro gemacht haben.
Ja.
So, das Ding war halt super limitiert, deshalb allein wahrscheinlich ausverkauft, super schnell. Und die Leute, die...
Weißt du zufällig, was der gekostet hat damals?
Etwas über 50, meine ich.
Ja, wie so um den Dreh, ne? Ja.
Habe ich auch im Kopf. Okay. Und so ja, liegen die auch gebraucht ungefähr. Ja. Die sind nie wirklich gefallen. Mhm. Und unser Kumpel Philipp mit dem RS3 Performance, der ist ja so einmal gefahren und der hat gesagt, die machen wirklich Spaß. So,
glaube ne? Ich,
ja. Also das wäre wahrscheinlich eher die Richtung. Und ich hatte auch richtig Bock, mal so einen A1 Quattro zu fahren oder auch ruhig mal den alten S1, um mal einen Vergleich zu ziehen, so mit Allrad, mit Handschaltung, bockt das mehr. Das wäre jetzt mal wirklich interessant. Also wenn ihr einen habt, sowohl S1 als auch A1 Quattro, meldet euch gerne bei uns. Würden wir gerne mal fahren. Zum A1, ja, ich sehe nicht wirklich den Mehrwert beziehungsweise der Preisunterschied zu einem A3 ist auch so gering, mhm, dass ich sagen würde, ja, wieso sollte ich ein A1 nehmen?
Ja.
So, dann nehme ich halt ein A3. Kostet vielleicht minimal mehr oder ich lasse halt ein bisschen Ausstattung weg. So, und ob ich nun 150 PS oder 207 PS habe, ist eigentlich auch völlig egal, so, ne?
Ja.
Und für den Preis von diesem Auto würde ich mir immer einen Toyota GR Yaris holen.
Ja, genau.
So, kriegst du ja locker dafür.
Richtig, genau.
So, und das ist halt dann ein Auto, wo man sagt, okay, das ist halt einfach eine Spaßbüchse, so. Der ist zwar im Innenraum nicht ansatzweise so hochwertig, da ist ja eine billige Bude gegen, aber wäre mir am Ende des Tages egal.
Genau, weil das ist richtig unterhaltsames Fahren.
Ja. Also, unsere abschließende Frage. Hattest du Fahrspaß?
Nö. Du?
Nee, kann ich leider auch nicht mit Ja beantworten in diesem Fall. Es ist, wie gesagt, also man kommt immer wieder drauf. Es ist ein super solides Auto, wo man vielleicht auch gerne einsteigt, weil es halt einfach zuverlässig hochwertig ist. Aber das ist ja kein Spaßauto.
Nee, absolut nicht.
War es denn jetzt sehr schlimm, diese Folge aufzunehmen? Für dich?
Schon, ja.
Ach, stell dich nicht so an. Das war doch trotzdem ganz interessant.
Ja,
wer weiß. Abschließend. Ibiza oder A1?
Vor dem Hintergrund des Preises eher den Ibiza. Weil
ohne
diese,
Preis?
Bitte?
Ohne Preis, also Preis außen vor?
Wenn die gleich viel kosten, würden natürlich A1, einfach weil er mehr PS hat. Aber
ja, aber A1 und Ibiza mit gleichem Motor?
Mit gleichem Motor, ja. Da würde ich beim Ibiza bleiben. Ich finde den optisch wirklich schöner.
Echt?
Ja, mir gefällt aber der besser.
Findest du nicht, dass der Innenraum im A1 das noch, also nicht findest du offensichtlich nicht, aber ich finde zum Beispiel, dass der Innenraum im A1 das Auto
aber auf ein findest anderes du ihn so viel besser als ja, im Ibiza?
Ja, ja? Okay. Ich bin aber auch so ein Fetischist, ne? Wenn ich so Drehregler drehe und die so klicken, finde ich schon geil.
Ja, okay, ja, aber das ist mir nicht wichtig genug, weil ich finde den Innenraum vom Ibiza auch sehr schön. Ich finde die Sitze auch gut und so weiter. Also von daher, rein optisch gefällt der mir einfach mehr und von daher würde ich da eher beim Ibiza bleiben dann.
Ja, da sind wir uns nicht einig.
Ist okay.
So, und damit war das die Folge 20, vor der Luca, ich will nicht sagen Angst hatte, auf die Luca keinen Bock hatte.
Ich wollte sagen, Angst hatte ich nicht, ja, keine Lust.
So. Hat er trotzdem gemacht. Mhm. Dafür hier erstmal Anerkennung von mir, ne?
Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt bitte nicht klicken.
Doch, doch. Jetzt auf jeden Fall klicken, damit Luca sieht, dass auch solche Autos gut ankommen können. Denn ihr schreibt uns ja auch immer, Durchmischung ist sehr gut. Und wir gucken ja auch, dass wir jetzt die Durchmischung hochhalten. In der nächsten Folge beispielsweise, da wird es wieder deutlich stärker. Mhm. Es bleibt modern, kein altes Auto. Nee, kein altes Auto. Ich überlege gerade, nee, kein altes Auto. Und es ist ein Auto, was, glaube ich, für Diskussionen sorgen könnte. Mhm. Ich glaube schon, oder?
Ja, denke ich auch. Und auf jeden Fall kann man sagen, dass ich mich deutlich mehr auf die Folge gefreut habe, als auf die vom 1. Aber ich glaube, das gilt so für ziemlich jede Folge eigentlich. Von daher habe ich da jetzt nicht viel mit verraten.
Du bist absoluter Pessimist, ey. Wenn diese Folge jetzt richtig durch die Decke geht, ne?
Ja.
Dann
weine ich.
Und mit diesem Abschluss sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge immerhin gefallen. Mir hat sie auf jeden Fall Spaß gemacht. Luca so mittelmäßig,
ja.
In der Folge 21 gibt es wieder ein bisschen mehr Leistung, Auto nach Lukas Geschmack. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.